Deutsche Welle. Im Gespräch.
Ihnen ist kein Berg zu hoch. Ralf Dojmovic hat als erster Deutscher alle 14 Achttausender bestiegen. Der Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner fehlen nur noch zwei der Bergriesen. Sie hat die Chance, als erste Frau die Achttausender-Sammlung zu vervollständigen. Ungewöhnlich, die beiden sind verheiratet und gehen seit Jahren gemeinsam auf Expedition, in diesem Frühjahr zur Nordwand des Mount Everest. Stefan Nestler hat mit den beiden Extrembergsteigern gesprochen.
Menschen in Extremsituationen verhalten sich extrem oder zumindest häufig auch unberechenbar. Wie ist das bei Extrembergsteigern, die miteinander verheiratet sind, wenn die mal in eine Situation kommen, die richtig eng wird? Wie geht man da miteinander um?
Der Ralf und ich kennen uns sehr, sehr gut. Wir wissen mittlerweile, wie wir beide reagieren in sehr schwierigen, gefährlichen Situationen. Und es ist so, dass wir trotzdem voreinander vor allem den Respekt bewahren und trotzdem, sage ich jetzt auch, uns manchmal sehr energischer ansprechen können, aber so, dass der andere dann das nicht persönlich nimmt, sondern schon auch gut damit umgehen kann.
Ja, es gehört sehr viel Vertrauen dazu, auf so engem Raum unterwegs zu sein, die zum Teil auch sehr harten Momente auszuhalten, auch mal schlecht Wetter zu überdauern. In aller Regel haben wir konträre Ansichten, eher bis zum Basislager, wo wir dann auch mal heftiger diskutieren. Wenn wir gemeinsam als Team dann in der Wand unterwegs sind, dann funktionieren wir doch sehr, sehr perfekt, hat sehr viel mit Erfahrung natürlich zu tun. Und da kommen eigentlich dann heftigere Auseinandersetzungen seltener vor.
Haben Sie dann auch Angst um Ihren Partner?
Ja, habe ich schon immer wieder, aber die Angst ist viel mehr da, wenn der Ralf alleine unterwegs ist. Im Fall von Makalu vor einigen Jahren, da habe ich herunten gewartet und der Ralf war oben am Berg unterwegs und da habe ich wirklich große Sorge verspürt.
Redet man dann auch gemeinsam über so ein Thema wie Tod? Denn das 8000er-Bergsteigen, man bewegt sich da einfach in der Todeszone, ein Restrisiko ist einfach nicht wegzudiskutieren.
Wir haben uns in den letzten Tagen sehr intensiv auch mit diesem Thema beschäftigt. Es wird dann schon spannend, wenn man wirklich genau auf diesen Punkt kommt. Was wäre jetzt, wenn es dem anderen so schlecht geht, dass man quasi eine Entscheidung treffen müsste, ihn zurückzulassen? Sei es, dass der andere weiter aufsteigen würde, sei es, dass er absteigen würde, aber der andere muss zurückbleiben. Und da kommen wir an einen Punkt, der natürlich sehr anstrengend ist, zu diskutieren, zu besprechen. Wir müssen da trotzdem mal drüber. Aber so eine hundertprozentige Lösung finden wir dann doch keine, weil die ganz konkrete Situation sich vorzustellen, das ist eigentlich kaum auszudenken. Und jede dieser Situationen wäre wahrscheinlich in der Realität nochmal anders, wie sie sich so im Kopf darstellt. Insofern werden wir die letzte Konsequenz nicht zu Ende denken können. Trotz allem, wir sind natürlich darauf vorbereitet, dass auch sowas mal sein könnte und haben zumindest mal ein Stück in der Richtung gedacht.
Jetzt geht es zum Everest, zum höchsten Berg der Erde. Warum nicht auf dem Normalweg auf den Gipfel?
Seit ich die Nordwand in Natura vor mir gehabt habe, weiß ich ganz genau, dass ich da wahnsinnig gern durchsteigen möchte. Ich hoffe natürlich, dass es klappen wird, aber es sind viele Unwägbarkeiten, Steinschlag, wenn die Verhältnisse nicht so gut sind. Es ist wenig Schnee drin, haben wir oft das Problem von Steinschlag. Ich möchte wahnsinnig gern da durch die Wand, deswegen, weil es die direkteste Linie ist zum Everest, weil kaum Leute dort unterwegs sind oder gar keine. Und die Wand im Alpinstil, so wie es wir gern durchsteigen würden, ist ja erst einmal von Erhard Loredan und Jean Tollier ohne künstlichen Sauerstoff durchstiegen worden. Und ja, das ist ein großes, schönes Ziel und darum die Nordwand.
Sie haben es eben schon angedeutet, ist es vielleicht auch ein bisschen eine Flucht vor den Massen auf den Normalwegen?
Hat sicher am Rande damit zu tun. Es steht jetzt sicher nicht im Vordergrund. Nachdem ich jetzt nicht mehr der Allerjüngste bin, hätte für mich durchaus auch ein schöner Südostgrat hätte auch was hergegeben. Das ist eine unglaublich schöne Route am Mount Everest, aber dort sind eben genau die Massen unterwegs auf dem Normalweg am Mount Everest. Und von daher war natürlich für mich klar, dass ich dort auf keinen Fall hingehen möchte. Das hat vor allem auch mit dem Grund, dass man ohne Sauerstoff in diesen Riesenmengen an Leuten, die dort unterwegs sind, kaum mehr in dem Tempo vorwärts kommen kann, wie es bei Nichtbenutzung von künstlichem Sauerstoff der Fall sein müsste. Das heißt, man wäre zu langsam, man hält sich zu lang in großer Höhe auf und das würde einfach gefährlich. Das heißt, die Normalwege am Mount Everest sind schon schlicht aufgrund der Menschenmengen, die dort unterwegs sind, für Bergsteiger, die das bei Fermins ohne künstlichen Sauerstoff machen möchten, einfach zu gefährlich.
Andersrum, der gefährlichere Weg durch die Nordwand ist eigentlich der weniger gefährliche, weil man schneller ist.
Könnte man so sagen, ist richtig. Wir hoffen, dass wir uns nur relativ kurz einen Tag in der eigentlichen Zone oberhalb von 8000 Meter aufhalten, dass wir auch möglichst an dem Tag noch weit runter absteigen können und damit sehr schnell dann aus dem großen Gefahrenbereich draußen sind. Es droht uns natürlich noch eine besondere Gefahr in der Nordwand, nämlich dass einer der Normalwegbegeher eventuell seine Sauerstoffflasche entsorgt und in die Nordwand reinwirft und uns quasi wie Steinschlag treffen könnte. Aber ich denke, wir werden die Leute am tibetischen Normalweg bitten, dass sie das möglichst nicht tun werden.
Sie haben ja alle 14.800er bestiegen als erster Deutscher. Woher ziehen Sie jetzt die Motivation, nochmal darauf zu wollen?
Ja, ich war in jungen Jahren 1992 mit künstlichem Sauerstoff auf dem Mount Everest. Zunächst zwar bis zum Südgipfel ohne Sauerstoff. Ich musste dann aber wegen zu kalter Füße umdrehen, war eine Woche später wieder oben, damals mit sehr starkem Wind und habe dann eben zu Sauerstoff gegriffen. Das ist jetzt der einzige der 14.800er, den ich mit Sauerstoff bestiegen habe. Und diese Charter möchte ich ganz gerne noch auswetzen und deshalb auch nochmal die große Motivation, zum Everest zurückzukehren.
Kann man sagen, das Bergsteigen an den 8000ern mit Sauerstoff ist sowas wie Doping?
Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Doping bezeichnen, aber es ist schon so, dass es ein sehr großes Hilfsmittel ist, ein künstliches Hilfsmittel. Und das lehne ich wirklich vollkommen ab. Das käme für mich nicht in Frage. Lieber, ich sage es immer wieder, ein 6000er ohne künstlichen Sauerstoff wie ein 8000er mit künstlichem Sauerstoff.
Ein Kollege von uns hat es mal umschrieben, dass man auf der Tour de France genauso wenig mit Motorradl mitfährt oder es schnallt sich auch keiner bei den Serpentinen nach Alpe d'Huez hinauf bei der Tour de France eine Sauerstoffflasche auf den Rücken. Der wird deutlich schneller mit Sauerstoff oben, als wie das die Kollegen ohne Sauerstoff sind.
In der Öffentlichkeit wird ja immer noch über den Wettlauf der Frauen auf die 14.800er diskutiert. Nervt Sie das eigentlich?
Nerven kann ich nicht sagen. Die Leute fragen natürlich immer noch danach. Ich erzähle ihnen meinen Standpunkt. Wettlauf gibt es für mich keinen und demnächst wird das ganz bestimmt, denke ich jetzt, die Südkoreanerin alle 14.800er bestiegen haben und ich denke, dass dann auch die Fragestellung wegfällt.
Kommen wir mal auf diese Südkoreanerin zu sprechen, auf Oh Eun-sun. Die hat also innerhalb von 15 Monaten 8.800er bestiegen, allerdings mit einem ganz großen Aufwand an Unterstützung auch. Sie hat mal in einem Interview gesagt, ich habe einen Job zu erledigen. Was denken Sie über diese Einstellung?
Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also die Motivation, auf so hohe Berge zu steigen, ist bei mir, glaube ich, eine ganz andere als vielleicht bei Eun-sun. Die möchte wirklich einfach, das hat sie ja öffentlich gesagt, als erste Frau alle 14.800er bestiegen haben und das wirklich egal mit welchen Mitteln. Und das hat jetzt für mich ganz persönlich mit selbstverantwortlichen, schönen Bergsteigen nichts mehr zu tun, wie sie das macht, aber das ist ihre Sache und das wird sie auch so weiter durchziehen.
Wo liegt überhaupt dieser innere Wert des Bergsteigens für jemand, der es tut?
Ja, für mich ist das sich bewegen in großartiger, einmaliger Natur ganz was Besonderes. Mich faszinieren die ganz hohen Berge, die absolute Stille dort. Natürlich nicht immer auf den Normalwegen, wo mittlerweile zum Teil schon viele Bergsteiger unterwegs sind. Wir sind auf vielen Routen, wo wir das wirklich ganz einsam erleben können und da kommt für mich ganz viel Energie zurück. Also ich investiere natürlich viel, aber für mich ist das schon ein sehr erfülltes Dasein, sage ich jetzt.
Ist man da dem Himmel nah?
Ja, ich kann das nicht sagen im übertragenen Sinne, da bin ich zu wenig religiös. Aber man fühlt sich schon in einer sehr ausgesetzten Situation, im unmittelbaren Gipfelbereich natürlich insbesondere. Man steht über dem meisten oben drüber, kann nur noch nach unten schauen. Der Blick öffnet sich in alle Richtungen, der Blick wird unendlich weit. Und das hat schon fast was Übersinnliches, fast was Göttliches, wenn man sowas überhaupt finden kann.